Ja, wurde schon angekündigt. Wir sind heute im Neuen Testament unterwegs, also im hinteren Teil von der Bibel. Das ist die Zeit, als Jesus gelebt hat und die Zeit, nachdem auch Jesus gestorben und auferstanden ist. Und wir sind auch heute im Matthäus-Evangelium. Matthäus hat als Zeitzeuge von Jesus gelebt und hat notiert, was er mit Jesus und über Jesus so alles erfahren hat. Also wir haben hier sozusagen historische Berichte. Ja. Und da gibt es eine Aufgliederung, das ist das Kapitel 25, da steigen wir heute Morgen mal ein. Und das ist die dicke 5, also wenn Sie eine Bibel da haben, die dicke 25, und dann gibt es so kleine Zahlen am Anfang immer von einer Linie, und das sind die Verse, und da ist es die Verse 14 bis 30. Also Matthäus, Evangelium. Und dann 25, 14 bis 30. Da erzählt Jesus eine Geschichte. Der hat immer wieder Geschichten erzählt. Gleichnisse heißt es auch in der Bibel. Also Geschichten, mit denen er etwas vermitteln will. Er wollte sozusagen etwas, was ihm wichtig war, was ihm auf dem Herzen lag, das wollte er irgendwie weitergeben. Bei den Leuten sollte das ankommen. Und damit sie das irgendwie besser begreifen können, hat er das oft in eine Geschichte gepackt. Und eine dieser Geschichten lese ich jetzt vor. Es ist ein Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen. Jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Sogleich ging er hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld des Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr seiner Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat Herr zu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach der Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenig treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch der Herr zu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe jetzt 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch der Herr zu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du deins. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Eieiei, da haben wir jetzt heute Morgen eine ganz schöne Latte, die wir da zu kauen haben, weil wir werden hier mit sämtlichen Klischees bedient. Ja, gut, schlecht, viel, wenig, treu, untreu, bam, wir könnten es nur so rausknallen. Ne? Was will eigentlich hier Jesus mit dieser Geschichte sagen, außer Schwarz-Weiß-Malerei und wirklich Klischeepflege, wo wir sagen, ja, zu welcher Seite und wer bin ich jetzt? Das ist ja mit so ein Ding, und das provoziert ja Jesus auch, dass man sich jetzt bei der Geschichte fragt: Wo spiele ich mit? Welche Rolle kriege ich jetzt? Ja. Und natürlich wollen wir alle gute Rollen haben. Keiner will den Bösen spielen, es sei denn, der hat halt irgendwie so ein bisschen den Reiz, sich neu auszuprobieren. Aber jeder will die gute Rolle. Und jeder will in der Geschichte einen Teil haben. Und deswegen gucken wir heute Morgen jetzt mal, wie sieht's eigentlich aus? Was ist das hier für eine ganze Konstellation? Und anfangen tut ja die Geschichte mit der Tatsache, dass es einen Herrn gibt, der Knechte hat. Und dass es da ganz am Anfang, bevor dieser Herr oder dieser Mensch das Land verlässt, rief er seine Knechte. Elberfelder ist da ein bisschen genauer und ich habe mich auch bei der Vorbereitung an der Elberfelder orientiert. Deswegen möchte ich sagen oder mal kurz nennen, wie Elberfelder diesen Vers 14 mit übersetzt. Und er ruft seine eigenen Knechte zu sich. So steht es in der Elberfelder. Und da merken wir schon in der Art, wie die Kommunikation startet, das waren nicht nur irgendwelche Knechte, also nicht nur irgendwelche Sklaven, die man sich gehalten hat damals, die Jesus hier meint in seinem Gleichnis, sondern er spricht, dass es Knechte waren, die der Herr gut kannte. Also da gab es nicht nur eine funktionale Beziehung, sondern es gab auch eine emotionale Beziehung, wenn ich das mal so sagen darf. Weil dieser Herr, der kannte alle seine Knechte. Der wusste, was die können. Der wusste, welche Begabung die haben. Der wusste, wie er wen belasten kann. Und wen er nicht so dolle belasten kann. Und bevor er seine ganzen Sachen austeilt, bevor er weitergibt, was er hat, gibt er das auch so weiter, wie er wusste, dass der Knecht, den er ja so gut kannte, damit auch umgehen kann. Also er hat jetzt nicht irgendwie jemanden überfordert oder jemanden völlig unterfordert, dieser Herr, sondern er hat wirklich so ausgeteilt, dass es auch lebbar, vertretbar, umsetzbar war. Und es spricht eigentlich für einen Herrn, der seine Mitarbeiter gut einschätzen konnte und der auch fair mit ihnen umgeht. Ja. Der hat es nicht gesagt, okay, du bist der faule Typ, dir gebe ich jetzt mal extra viel, damit du was lernst. Nee, der hat im Grunde genommen 5, 2, 1, so wie man es braucht. Ja. Und das ist schon mal die gute Nachricht, keine Überforderung. Keiner kriegt mehr als nötig, aber keiner kriegt auch weniger als nötig. Also dieser Herr gibt jedem nach der Fähigkeit, so schreibt es auf jeden Fall Elberfelder, hier heißt es nach der Tüchtigkeit, nach der Fähigkeit gibt dieser Herr jedem, wie dieser Knecht, dieser Angestellte, dieser Mitarbeiter es braucht. Also bei der Verteilung, wichtig, dass wir das wissen, bei der Verteilung ging es dem Herrn nicht darum, dass er sich berechnet, ich bin jetzt so und so lang weg, wenn ich wiederkomme, möchte ich so und so viel Ergebnis haben, also jetzt muss ich gucken, dass ich meine Mitarbeiter entsprechend anhalte. Sondern er hat wirklich den Mitarbeiter im Sinn, er hat den Mitarbeiter im Fokus und er gibt nicht für sein eigenes dazu gewinnen, sondern er gibt dem Mitarbeiter entsprechendes mit. Und dann haben wir ja, nach einer langen Zeit, sagt Jesus da, nach einer langen Zeit kommt dieser Herr wieder und er rechnet ab. Und dann haben wir jetzt diese zwei, die betitelt werden mit Recht so, tüchtiger, treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen und ich will dich über viel setzen. Das sagt Jesus, oder das sagt in diesem Beispiel, dieser Herr, zu dem mit 5 Talenten und zu dem mit 2 Talenten, sagt er zweimal das Gleiche. Also der mit 5 war nicht fleißiger als der mit 2 Talenten. Beide kriegen die gleiche Information von Jesus. Du bist über wenigem treu gewesen. Dabei gibt es ja einen Unterschied. 5 Talente, 2 Talente, das sind ja unterschiedliche Wertungen. Und trotzdem sagt er zu beiden, das, was ich dir gegeben habe, war wenig, aber du warst treu. Und jetzt setze ich dich über viel. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es diesen anderen Knecht, der dann alles verliert und nicht nur, dass er nichts mehr hat, sondern der dann auch noch damit abgespeist wird, dass es heißt, du unnützer, fauler Knecht, werft ihn hinaus, Vers 30. Ja. werft ihn in die Finsternis hinaus, sagt sogar Luther. Ja. Also der hat nicht nur, dass er alles, was er da so anvertraut bekommen hat, nicht nur das verliert er, sondern er verliert sogar noch die Beziehung zu diesem Herrn. Nicht nur materieller, funktioneller Verlust, Beziehungsverlust. Ich würde gerne mal auf diesen dritten Knecht ein bisschen schauen heute Morgen. Dieser dritte Knecht, der gibt ja seinem Herrn das zurück, genau 1:1, was er gekriegt hat. Na? Der hat im Grunde genommen alles, was er von diesem Herrn anvertraut bekommen hat, nichts dran verändert. Er hat dieses Päckchen, so wie er es gekriegt hat, nicht aufgemacht, nicht bearbeitet, nicht gar nichts gemacht. Er hat einfach so, wie es war, an einen Ort gebracht, wo nichts passieren kann. Und dann hat das ganz am Ende ihm, das ist deins, du hast es mir gegeben, ich habe nichts damit gemacht. Du kannst mich nicht irgendwie jetzt für schuldig sprechen, sondern das, was du mir gegeben hast, genau das kriegst du zurück. Wie kommt denn der Knecht dazu, das zu vergraben? Wir haben da zwei interessante Aussagen von dem Knecht. Übrigens ist dieser Knecht der einzige, dessen Gedanken wir hier hören. Die anderen zwei Knechte, die denken wohl nichts, könnte man sich ja fast vorstellen. Ne? Aber dieser Knecht, der denkt viel. Und dieser Knecht sagt, ich kenne dich, ich kannte dich, sagt er zu diesem Herrn. Ich wusste, wer du bist. Das ist das eine. Dass die Bibel oder dass Jesus in diesem Gleichnis sagt, ich kannte dich, also Vergangenheitsform, ne? Dieses sich kennen, das ist vorbei. Ich kannte dich. Das ist ein Ereignis, das ist abgeschlossen. Es gibt keine Beziehung, die aktiv stattfindet. Ich kannte dich, sagt er. Und ich fürchtete mich. Ich fürchte dich. Das ist also die Beziehung, die dieser Knecht mit diesem Herrn hat. Er kennt diesen Knecht und dieses Kennen oder wie er ihn gekannt hat, das hat in ihm Furcht ausgelöst. Das heißt, dieser Herr, der eigentlich davon ausgeht, das sind meine eigenen Knechte, ja, die sind nicht nur funktional irgendwie mit mir verbunden, sondern ich habe eine Beziehung mit denen, wir sind Family, ja. Und jetzt kommt dieser dritte Knecht an und sagt, hey, nix Family, ja, so wie ich dich kenne, fürchte ich mich vor dir. Du bist ein harter Mann, sagt er. Nichts mit guter Beziehung, nichts mit Freundschaft. Du sammelst, wo du nicht ausstreust, du erntest, wo du nicht säst. Was bist du eigentlich für ein Herr? Wenn du mir was gibst, ich mache besser nichts damit, damit mir nachher nicht irgendwie was passiert. Nicht mir sollst du an den Kragen gehen. Er nimmt sich also völlig raus aus dem, was der Herr ihm anvertraut, weil er eben fürchtet, wie der Herr willkürlich mit ihm umgehen könnte. Wenn der sammelt, wo er nicht ausgesät hat, dann ist er ein Dieb. Dieser Herr ist kein guter Herr. Er ist unberechenbar. Nicht vertrauenswürdig für diesen dritten Knecht. Und da merken wir, irgendwie nachvollziehbar, wie der denkt. Ja? Schön, dass wir seine Gedanken hier haben dürfen. Und deswegen können wir jetzt auch nachvollziehen, warum das dieser eine Knecht, dieser dritte Knecht hingeht, das nimmt, was er von diesem Herrn hat und es einfach verbirgt, einfach mal wegtut, weil er weiß, mit dem ich nicht gut Kirschen esse, mit diesem Herrn. Aber jetzt kommen wir mal zu uns heute Morgen. Was ist denn dieses anvertraute Talent? 5 Zentner, 2 Zentner, 1 Zentner, anvertrautes Talent. Was meint denn Jesus in diesem Gleichnis damit? Da geht es ja nicht wirklich um Geld. Bei diesem Gleichnis, da redet Jesus von was ganz anderem. Jesus redet vom Glauben. Jesus redet hier über den Glauben an ihn. Er teilt, dafür kommt er in diese Welt, er teilt Glaube aus, dass wir an ihn glauben sollen. Das ist sein großes Anliegen. Und das will er uns mitgeben, dass wir mit unserem ganzen Leben, mit unserer ganzen Seele ihm vertrauen, an ihn glauben. Und diese ersten zwei Knechte, die machen das ganz gut, die rennen direkt los, die gehen mit diesem Glauben in ihr Leben, in ihren Alltag, in ihre Umstände und erleben da, dass das, was sie jetzt mit Glauben leben, dass sich das vermehrt. Da passiert was. Und dieser dritte Knecht, weil er ihn kannte und weil er wusste, dass Gott da segnet, wo er gar nicht für gebetet hat, dass Gott da Gutes tut, wo er gar nicht das gewünscht hat, dass Gott übermäßig ihn versorgt in einer Art und Weise, wie er nicht gebeten hat darum, sondern dass Gott übermäßig für ihn da ist und ihn beschenkt, ohne dass er sagen kann, so möchte ich's und so möchte ich's. Damit möchte er nicht umgehen. Und da merken wir, das sind immer diese kopflastigen Nachfolgemomente. Ja, wenn wir in der Nachfolge mit Jesus stehen und wir machen alles vom Kopf her. Gott muss mich so führen, ich habe das und das Gebetsanliegen. Das muss so und so laufen, sonst ist Gott nicht gut, sonst ist Gott nicht gerecht. Gott muss mir immer hinterherlaufen. Und wenn so nicht funktioniert, dann hat er keine Daseinsberechtigung in unserem Leben. Und das ist dieser Konflikt, in dem dieser dritte Knecht drinsteht. Er wusste, Gott ist einfach gütig und liebend und er kriegt's nicht kontrolliert, er kriegt's nicht zugeordnet, dass er bestimmen kann, wie jetzt Gott liebt und wie jetzt Gott versorgt. Und in diesem Gleichnis heißt es ja dann, dass dieser Herr antwortet bei diesem Knecht und sagt, du wusstest also, dass ich sammle, wo ich nicht gesät habe. Du weißt also, wie ich tick. Du weißt also, wie ich gebe. Und das hat dich von mir weggebracht. Meine Güte ist es also, die dich ekelt. Mein Erbarmen ist es also, was dich abschreckt. Weil du es nur für dich haben willst und nicht für deine Mitmenschen. Und da merken wir, dass er nicht nur wenig anvertraut gekriegt hat, ist ein Zeichen dafür, sondern dass er wirklich eine ganz große Not hatte, diesen Herrn als Herrn überhaupt anzunehmen, zu akzeptieren. Vers 29 heißt es, wer hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer hat? Alle drei hatten was. Alle drei hatten was. Dieser Herr hat allen gegeben. Und es ist das Prinzip dieses Herrn, dass wer von ihm hat, dem wird gegeben werden. Das heißt, dieser dritte Knecht wäre mit seinem einen Zentner, mit seiner einen Kleinigkeit losgezogen. Auch der hätte Fülle erlebt. Er hätte es erleben dürfen. Der Herr hat ihm dafür alles mitgegeben, was er braucht. Aber es war seine Entscheidung, das einfach nicht zu aktivieren. Ich musste bei dem, wie ich das hier gelesen habe, mit diesem Gleichnis, musste ich an die Stelle denken in Lukas 18, Vers 8, als Jesus sich mit seinen Jüngern unterhält und zu ihnen sagt, wenn ich wiederkomme, werde ich Glauben finden? Dieses Gleichnis sagt ganz klar, dieser Herr kommt wieder, um abzurechnen. Und er kommt nicht irgendwo hin, sondern er kommt zu seinen Knechten. Er kommt zu seinen Mitarbeitern, er kommt zu seinen Leuten, zu seinen Kindern. Er kommt zu mir. Und er kommt zu mir, weil er mir sagen möchte, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein in deines Herrn Freude. Das will er mir sagen. Dafür kommt er. Der will, dass ich bei ihm bin. Der will, dass ich ewig mit ihm feier, dass er der Gütige, der Lebendige, der Barmherzige, der liebende Herr ist, der mich übermäßig segnet, auch da, wo ich gar nicht drum gefragt habe. Der mein Leben einfach zu einem Segenswerkzeug werden lässt, weil ich mit ihm unterwegs bin. Einfach, weil er das möchte mit mir. Wird er Glauben finden bei mir? Das ist eine Frage, die ich uns einfach mitgeben möchte für die neue Woche. Wie gehe ich mit dem um, dass er sagt, dass in seinem Wort sagt das ja immer wieder, ne? Gib mir alles, vertrau mir alles an und folge mir nach. Ich mach alles aus dir, ich führe dich schon, vertrau mir. Aber dafür brauchen unser Ja. Er braucht unser Ja dafür, dass wir loslassen, wie wir es uns selber vorstellen. Und dass wir uns darauf einlassen, wie er meint, dass es gut für uns ist. In Jeremia 7, Vers 8 bis 10, da ist die große Tempelrede von Jeremia und er sagt da zu seinem Volk, ihr verlasst euch auf einen Haufen Worte, die nichts nützen. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in dieses Haus, über dem mein Name gerufen ist. Und dann sagt ihr, wir sind gerettet. Und ihr sagt es nur, um gerade so weiterzumachen. Das ist dieses Prinzip von diesem dritten Knecht. Ich möchte uns gerne einladen, dass wir von dem, was uns dieser Herr anvertraut, von dem, was uns Gott gibt, dass wir einfach Danke sagen. Und dass wir ihn bitten mit unserem Herzen, weise mir, Herr, deinen Weg. Zeig mir, wo ich gehen soll. Ich möchte, dass du mich segnest, egal wie. Nimm mich aus meiner bockigen Sturheit raus. Und lass mich vertrauen, dass du es gut machst mit mir. Jeder, der von mir hat, dem wird die Fülle gegeben werden. Das ist eine Verheißung für uns. Der dürfen wir Vertrauen schenken. Ich möchte gern beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben dürfen, dass du uns in Jesus nahe gekommen bist und dass wir lernen dürfen, was es heißt, was es bedeutet, in der Nachfolge zu sein. Und dir nachzufolgen, Jesus, ist eine Hausnummer. Weil wir so furchtbar selbstbezogen sind und da brauchen wir dich und deine Vergebung und deine Liebe und vor allem auch immer wieder Richtungswechsel, dass wir zu dir hinschauen und nicht nur auf uns allein. Danke, dass du uns beschenkst. Danke, dass es bei dir ein Prinzip ist, uns zu segnen. Danke dafür. Amen.